Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Er ist auch schon mal als der Kulturprotestant porträtiert worden, Johann Hinrich Clausen. Clausen hat den offiziellen Titel Kulturbeauftragter des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, EKD. Dieses Amt bekleidet er seit 2016, wobei er nichts hat von einem Amtsträger. Clausen ist hamburgisch, lakonisch, immer unaufgeregt, heiter und in gewisser Weise lässig oder gelassen. Er schreibt viele Bücher. Er hat einen Podcast, der heißt Draußen mit Clausen und steht sozusagen unter dem Motto, die Kultur der Gegenwart ist voller Religion, ob es einem gefällt oder nicht. Er ist auch immer mal wieder in unseren Religionssendungen zu hören, etwa wenn er Lyrik auf spirituelle Motive abklopft. Vielleicht noch zwei Sätze zur Person. Johann Hinrich Clausen ist gerade 58 Jahre alt geworden. Er hat sich habilitiert in evangelischer Theologie und hat in verschiedenen Funktionen als Pastor in Hamburg gearbeitet. Wozu wir heute verabredet sind, zu einem Gespräch über, sagen wir mal, die politische Kultur unseres Landes im Sommer 2022. Ein Blick auf Stimmungen, Tendenzen im Großen wie im Kleinen, quasi eine Art theologisches Nachdenken darüber. Das kann nur subjektiv sein, vielleicht wird sich der eine oder die andere auch dran stoßen, aber wir wollen es versuchen, angesichts einer gewissen Orientierungslosigkeit, die sich breit zu machen scheint in unserer Gesellschaft. Dazu willkommen, Johann Hinrich Clausen, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Mein.
Herr Clausen, fangen wir mal damit an, dass wir meine Prämisse hinterfragen. Erleben wir gerade Zeiten der Orientierungslosigkeit oder sagt das mehr über denjenigen aus, der diese Frage stellt, also mich?
Man müsste natürlich zum Vergleich fragen, welche Zeit hätte in fester Orientierung gelebt. Da fällt einem auch nicht gerade was ein, aber es ist natürlich so, dass im Moment so viele Krisen und Verunsicherungen zeitgleich übereinkommen und das mitten mit rasanten Veränderungen, dass in der Tat man den Kopf leicht verliert.
Was kann ich als Einzelne tun oder als Einzelner, um mich neu auszurichten?
Also ich versuche es, Entschuldigung, lieber Herr Mein, ich versuche es mit einer gewissen Mediendiät, also nicht Medienabstinenz, aber dass ich selber versuche, etwas präziser für mich auszuwählen, welche Nachrichten und welche Medien ich nutze und wann auch nicht. Das ist schon mal ein erster Schritt, finde ich, der ganz wichtig ist, weil man auch sozusagen durch diese mediale Beschleunigung von Debatten und auch die damit zusammengehörigen Erregungen auch nochmal stärker aus dem Tritt kommt. Also das ist das eine und ein bisschen Verzicht oder besser auswählen ist wichtig und das andere ist ja ein kleines Ritual zum Beispiel, mal als Pastor gesagt, wie man den Tag beginnt. Also ich beginne den Tag so, wenn ich das gut hinkriege, meistens klappt es auch, indem ich erstmal einen guten Text lese, das ist ein biblischer Text oder ein Gedicht oder irgendetwas Sinnvolles, Wertvolles, was nicht gleich mich in die Aufregung und in die ja, Desorientierung schickt.
Und der Verzicht, wie weit geht er? Wie lang sind dann die Pausen bezüglich des Medienkonsums?
Naja, ich bin natürlich selber auch ein Medienjunkie. Insofern bin ich da auch jemand, der stark an sich selber arbeitet. Also ich bin insofern natürlich schon abstinent, als ich jetzt nicht in sozialen Netzwerken rumtigere und dass ich auch versuche, jetzt auch ausgewählte Medien, Radio, Stationen, Zeitungen wahrzunehmen, Fernsehen weitgehend von mir lasse und versuche eher längere Texte in Ruhe wahrzunehmen als Push-Nachrichten im Jetzt-Zeitmodus.
Welches war der Text, den Sie heute Morgen sich zu Gemüte geführt haben?
Ich lese gerade ein Buch und zwar eigentlich jeden Tag nur eine Seite von Philippe Jacoté. Ja, im Grunde schreibt er über die Blumen am Wegesrand. Ganz schöne kleine Besinnungen. Das sind ganz kurze, kleine Texte. Wunderbar.
Orientierungslosigkeit als Teil unserer politisch-gesellschaftlichen Kultur, das haben wir jetzt ein bisschen durchdekliniert. Mir würden noch weitere Charakteristika unserer Zeit einfallen, etwa Verunsicherung oder Leben im Pseudopanikmodus. Was sind für Sie wesentliche Charakteristika unserer Zeit? Was fällt Ihnen über das Gesagte hinaus spontan ein?
Mir fällt ein, ein seltsamer Widerspruch, den ich und ich glaube viele andere auch erleben. Einerseits ist man in seinem eigenen privaten, beruflichen Leben eigentlich ganz zufrieden. Das läuft ganz gut, das ist auch schön, da begegnet einem auch nette Menschen, gute Themen, also eine Grundzufriedenheit, aber nur, wenn man den wirklich engen eigenen Kreis anschaut und dann darüber hinaus, wenn man nur ein bisschen drüber guckt, totale Verunsicherung, Auflösung von bisherigen Gewissheiten, von alten Ordnungen, alten Mechanismen. Und das, finde ich, ist besonders anstrengend, das erlebe ich bei vielen Menschen, wie man mit diesem Widerspruch umgeht. Eigentlich geht es uns ja super und andererseits geht alles gerade den Bach runter und das ist anstrengend erst einmal und verwirrend.
Und das angesprochene Wort Krise hören wir im Minutentakt. Um das mal ein bisschen abzuklären, was ist eine Krise, also vom griechischen Wortstamm her?
Ja, das Wort Krise hat eigentlich vollkommen seine Bedeutung verloren. Wenn Krise ein Dauerzustand von Veränderung und Abbruch beschreibt, ist es eigentlich sinnentleert. Krise heißt ja eigentlich, bezeichnet ja eigentlich den Moment, an dem eine Entscheidung zu treffen ist, an dem sich etwas entscheidet und eine andere Richtung einschlägt. Ein anderer griechischer Begriff, der mir dazu einfällt, ist der Begriff Kairos. Also da wird Krise plötzlich ganz positiv, nämlich die Krise ist der Kairos, also der Augenblick, in dem man etwas ergreifen, machen, tun kann. Der Augenblick bei den Propheten zum Beispiel in der prophetischen Tradition, wo Gott in die Geschichte eingreift und ihr eine unerhörte Wendung gibt. Krise ist aber eben nicht mehr sozusagen der Scheitelpunkt oder von oben oder nach unten, sondern ist geworden zu einem diffusen Begriff für alles Mögliche, was gerade schief läuft und aber auf Dauer gestellt ist und hat damit eigentlich gar keine Bedeutung mehr.
Welche Bedeutung aus theologischer Sicht sehen Sie? Wozu sind Krisen gut für Einzelne oder eine Gesellschaft?
Na, das ist ganz klassisch in der prophetischen Tradition im Alten Testament und aber auch im Christentum, in der ganzen Religionsgeschichte. Krisen sind Momente der Besinnung, der Neuorientierung. Man könnte auch sagen, ein bisschen schärfer und schroffer, der Buße und Umkehr. Krisen zeigen, was ist falsch gelaufen. Was wussten wir eigentlich schon lange, dass es falsch läuft? Und nun aber tritt es uns so vor Augen, dass wir diese eben nicht mehr davor verschließen können. Jetzt müssen wir in uns gehen, uns neu, jeder für sich und dann gemeinsam verständigen und dann Entscheidungen treffen. Und das ist, glaube ich, vielleicht auch gerade so ein Moment. Deshalb ist alles ja auch nicht nur furchtbar und schlimm, sondern es ist auch eine Zeit, in der plötzlich Entscheidungen möglich sind, in der Dinge, die vorher undenkbar oder verboten waren, zu denken verboten waren, plötzlich auf dem Tisch liegen und man kann plötzlich darüber nachdenken, dass man, keine Ahnung, unabhängig wird von fossilen Brennstoffen. Hat man schon länger drüber nachgedacht und nun plötzlich ist es auf der Tagesordnung und man geht die Schritte an, es wirklich tatsächlich zu tun.
Johann Hinrich Clausen, EKD-Kulturbeauftragter im Deutschlandfunk in der Sendung Tag für Tag aus Religion und Gesellschaft mit Anmerkungen zur politischen Kultur unserer Tage. Es ist bereits angeklungen in diesem Gespräch, unsere Erregungskultur hat viel mit dem Journalismus unserer Tage zu tun. Lassen Sie uns das vertiefen. Ich halte viele Entwicklungen in der Medienlandschaft wie Sie für hochproblematisch. Was stößt Ihnen besonders auf?
Ich will natürlich jetzt nicht das machen, was Journalisten tun, wenn sie über die Kirche schimpfen, dass ich jetzt sozusagen pauschal über die Medien schimpfe. Das ist ja dann auch nur so eine Entlastung, nicht? Man ist selber verunsichert und angestrengt, also muss jemand schuld sein. Und dann, es sind die Medien. Und woher kennen wir die Medien? Aus den Medien. Also das ist natürlich einfach eine Grundsignatur unserer Gesellschaft und zwar nicht gerade erst seit heute, dass unser Bewusstsein medienbestimmt ist. Ich merke das selber als Pastor, dass die meisten Menschen keine reale eigene Erfahrung mit ihrer Kirchengemeinde vor Ort haben, sondern eben der Kirche in den Medien begegnen und das ist dann natürlich schon wiederum auch eine Form von Entfremdung. Nein, also ohne Medien geht gar nichts, wollen wir ja auch nicht missen, aber es gibt natürlich bestimmte Mechanismen, die man doch besser durchschauen muss, um eben auch etwas erwachsener mit ihnen umzugehen und sie etwas gezielter zu nutzen. Das eine ist natürlich, das ist auch nicht ganz neu, aber ist natürlich durch eben Digitalisierung nochmal richtig verschärft worden, ist, dass Medien schneller und kurzatmiger werden und nicht nur diese, sondern viel, viel stärker oder jedenfalls sehr stark, diese Vergleiche sind immer doof, ob es früher besser war, weiß ich jetzt auch nicht. Aber was mir auffällt, eben ganz stark werden Themen darauf abgeklopft, ob Erregung da drin ist, ob es Menschen in Wut, Zustimmung oder Empörung bringt, also immer sozusagen in ein Pro und Contra hocherregter Art führt oder nicht. Und das führt dann dazu, dass manche Themen hochgejagt werden, weil da eben richtig es kracht und Debatte ist. sogenannte Debatte. Es ist eigentlich nur eine Empörung und ein lauter Streit. Und das wird natürlich aufgegriffen, das wird verstärkt und das bestimmt dann die Tagesordnung und alles andere, was fast wichtiger wäre, fällt hinten runter.
Ich erinnere mich genau, wir haben uns auf einem evangelischen Kirchentag kennengelernt und zwar 2017 in Berlin. Damals war ich, der ich sogenannte Social Media, soziale Medien von der ersten Minute an intensiv genutzt habe, überrascht, als sie mir sagten, wie eben auch, nein, sie würden nicht twittern oder ähnliches. Heute lasse auch ich die Finger davon und lächle über diejenigen, die Social Media anfangs ignoriert haben und jetzt für den Goldstandard halten, weil sie dort schön in ihren Blasen bleiben können. Wie entwickelt sich gerade in den Kirchen die Haltung zu diesen Medien?
Also ich hatte gerade gestern ein nettes Gespräch mit einem jungen Freund, einem jungen Studenten, der mir sagte, nee, das musst du jetzt doch mal twittern, sonst liest ja niemand dein Zeug. Ich habe ihm versucht zu erklären, ich versuche ja auch nochmal Texte zu schreiben, die ich immer mindestens eine Nacht liegen lasse, bei Zeitungsartikeln oder so, oder Blogbeiträgen. Oder wenn ich Bücher schreibe, braucht das halt auch eine Konzentration und ich bin da verführbar. Und wenn ich da ständig auf mein Handy gucke, dann werde ich damit nie fertig. Auf der anderen Seite gibt es ja auch Erfahrungen positiver Art. Das ist sozusagen jetzt kein großer Corona-Gewinn, das will ich jetzt nicht hochjatzen. Aber schon natürlich, dass viele Kirchengemeinden, viele Kolleginnen und Kollegen, dass die neuen Medien nutzen, eben um mit ihren Gemeinden und ihren Gemeindegliedern zu kommunizieren. Und das kann man auch auf eine unhetzerische Weise tun. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Man wird dann nie die Reichweite von Elon Musk erreichen. Das muss man dann gelassen hinnehmen. Aber man kann natürlich schon Distanzen, weite Distanzen überbrücken, indem man Präsenzen zeigt. Da muss man ein bisschen spielen. Vielleicht werde gehe ich doch nochmal zu Twitter, aber nur, wenn Elon Musk es wirklich nicht kauft. Ich versuche das vielleicht dann doch nochmal. Also Technik soll man nicht verteufeln, aber man muss natürlich schon auch achten, was nutze ich eigentlich und wozu und mit wem gehe ich eigentlich eine Geschäftsbeziehung ein. Und da kommen natürlich wirtschaftsethische Fragen, die man sich ernsthaft stellen soll.
Nochmal zum Erregungsjournalismus, den Sie eben angesprochen haben. Was würden Sie meinen Kolleginnen und Kollegen und mir wünschen, damit wir rauskommen aus dieser Falle?
Na, ich weiß natürlich, dass Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen auch danach gemessen werden. Also es ist ja jetzt nicht so, dass das jetzt eine moralische Schuld von Ihnen im Journalismus ist, sondern Sie werden natürlich danach gemessen. Also ich kenne das von Zeitungsredaktionen. Da wird ausgerufen, wer hat die meisten Klicks gekriegt. Und das löst natürlich einen Wettbewerb aus oder beziehungsweise man kommt in Rechtfertigungsnöte, wenn man einfach mal einen ruhigen, klugen Text schreibt, der dann nicht gleich irgendwie durch die Decke geht, weil er irgendwie niemandem vor den Kopf stößt. Naja, vielleicht einfach mehr Eigenständigkeit. Journalisten, hat mir mal ein Journalist gesagt, sind Herdentiere.
Kann ich bestätigen.
Ist bei Theologen vielleicht auch nicht so ganz anders. Aber wenn sozusagen Herdentiere in besonderer Weise in Galopp geraten, dann wird es schwierig. Und da sich doch auch die Freiheit zu nehmen und zu sagen, es gibt echt andere Themen, auf die müssen wir auch gucken. Und die werden dann doch auch wahrgenommen. Also vor kurzem ist mir aufgefallen, endlich werden viel, viel stärker die psychischen Langzeitfolgen von Lockdown und Corona beschrieben. Das finde ich, ich lese das gerne, ich verbreite das und ich glaube, das hat auch eine Chance.
Ruhige, kluge Texte sind Ihnen wichtig, das haben Sie eben gesagt, reale Begegnung mit realen Menschen ist Ihnen auch wichtig. Ich weiß, dass Sie von einer Frage umgetrieben werden. Ich fasse die mal so zusammen. Wie kommen wir wieder zusammen? Damit meinen Sie Kultur und Kirchen. Was beobachten Sie bei Lesungen, bei Vernissagen, im Theater oder bei Konzerten? Egal, ob jetzt im Club oder in der Kirche, kommen die Leute wieder?
Nicht automatisch und nicht auf Knopfdruck, das hatten manche ja geglaubt, wenn erstmal der Lockdown wieder weg ist und alle Lockerungen dahin, dann strömen die Menschen wieder dahin, wo sie hingehören, nämlich in die Kirche und in Kulturveranstaltungen. Und wir stellen fest, das ist überhaupt nicht so, sondern also es ist zwar jetzt nicht so, dass nie jemand kommt, es gibt durchaus Dinge und Veranstaltungen, die sehr gut funktionieren, aber wir erleben doch ganz deutlich und da sind viele Gründe, spielen da eine Rolle, dass viele Menschen nicht einfach so wiederkommen. Und darüber sollten wir uns erstmal austauschen, denn normalerweise nimmt man das erstmal selber als Veranstalter als irgendwie als narzisstische Kränkung, als Schuld. Ich habe alles falsch gemacht, keiner kommt. stimmt ja gar nicht so, sondern das ist ein Thema, das viele betrifft und zwar nicht nur in einzelnen Bereichen wie zum Beispiel der Kirche, sondern eben auch im Theater, im Museum, im Konzertsaal und so weiter. Und sich darüber auszutauschen und dann die Gründe miteinander zu teilen, das finde ich sehr lohnend. Und das passiert gerade. Da gibt es sehr schöne, kluge Medienberichte, in denen das auch dargelegt wird.
Ja, was haben Sie für erste Erklärungen für sich, die Ihnen plausibel erscheinen, um uns darüber jetzt mal auszutauschen?
Also ich glaube, es gibt erstens Menschen, die wir richtig verloren haben. Recht alte Menschen, die durch die Corona-Zeit nochmal einen richtigen Alterungsschub mitgemacht haben und einfach eben auch nicht mehr kommen können, nicht mehr, es ihnen nicht gut geht. Das finde ich ist eine ganz wichtige Menschengruppe, die wir nicht vergessen sollten.
Die auch psychisch und körperlich einfach unter Maßnahmen gelitten haben.
Genau. Also eben, wenn man eben älter ist, hängt viel von Übung ab. Und wenn man dann 2, 2,5 Jahre die Übung verliert, eben an bestimmten Gemeinschaftserlebnissen teilzunehmen, dann ist das wahnsinnig schwer, mit über 80 dann wieder loszugehen. Das ist für uns in der Kirche ein großes Thema, weil das sind natürlich Menschen, die uns sehr wertvoll sind. Das ist das eine. Dann darf man auch nicht vergessen, dass es auch eine große Gruppe von Menschen gibt, die immer noch sehr verunsichert sind und in der Tat Zahlen steigen und was kommt im Herbst, weiß kein Mensch. Also die wirklich auch noch Angst haben, manchmal vielleicht auch überängstlich sind, aber wie auch immer, die auch da eine Hemmung haben. Dann gibt es auch Menschen, die es verlernt haben, also in die Kirche gehen oder zu einem Theaterstück gehen, ist ja auch eine Übung, das ist wie vergleichbar, wie wenn man zum Sport geht. Das geht eben nur, wenn man es regelmäßig tut und wenn man es 2,5 Jahre nicht gemacht hat, hüpft man auch nicht gleich sozusagen dann ins Fitnessstudio, sondern dann gibt es solche Formen von negativer Gewöhnung. Da steckt auch manchmal sowas Depressives drin, also jetzt nicht krankhaft depressiv, aber so eine depressive Neigung, die kann sich dann auch nochmal verstärken, dass man sich einfach an einen negativen Zustand gewöhnt hat.
Jetzt positiv an Sie die Frage, also an den Kulturmenschen und Theologen, warum sollten wir uns aufraffen und teilnehmen am im weitesten Sinne Kulturleben?
Weil das schön ist, weil das zum Leben gehört, weil das Freude macht, weil wir dann aus uns selber heraustreten, weil wir dann all das, was uns innerlich bewegt, entweder negative Sorgen oder Ängste mit anderen teilen und dann auch leichter machen können oder aber Freuden und schöne Erlebnisse, die wir haben, nochmal vervielfältigen, indem wir sie mit anderen teilen und indem wir uns auf etwas ausrichten, was ja nochmal einen Wert hat, der über den Tag hinausgeht. Das gilt natürlich für Kulturveranstaltungen, ein wichtiges Theaterstück, eine großartige Musik. Es gilt aber auch in Gottesdienste, in denen wir uns hinausstrecken über das, was diesen einzelnen Tag ausmacht. Und das gehört, finde ich, zum Leben. Und ich will jetzt auch gar nicht so depressiv sein, dass es jetzt nur immer niemand, keiner kommt. Es kommen ja auch manchmal Leute und es passieren ja auch ganz viele Dinge, auch an Veränderungen. Das will ich auch nochmal sagen. Also es gibt ja auch im Gottesdienstlichen ganz viele interessante Veränderungen, die auch dazu führen, dass das vielleicht für Menschen nochmal neu attraktiv wird.
Haben Sie denn, um jetzt mal ganz konkret zu werden, haben Sie Zahlen, was Gottesdienste oder andere kirchliche Veranstaltungen betrifft? Auf welchem Niveau bewegt sich die evangelische Kirche gerade?
Nee, habe ich nicht. Ich habe so von einigen Kolleginnen und Kollegen, und zwar in ganz unterschiedlichen Orten, auf dem Land, in Kleinstädten oder auch in so Hauptkirchen, in Metropolgebieten in Berlin gehört. Nein, wir sind noch bei der Hälfte. Also wir sind sozusagen 50% derer, die bisher gekommen sind. Das weiß ich nicht, ob das so stimmt. Es ist so, dass natürlich auch bei uns so ein Trend ist, wenn besondere Ereignisse sind, eine Konfirmation, ein großes Fest, ein besonderes Thema, dann kommen Menschen. Was es schwer macht, ist sozusagen der normale, regelmäßige Gottesdienst. Und da haben wir Einbrüche, die kann ich jetzt nicht beziffern, oder eben auch Zeiten, wo Leute nochmal neu zusammenkommen. Das führt aber auch, passt eben ganz gut zu einer kleinen architektonischen Veränderung, die ich eigentlich Land auf Land ab beobachte und die ganz interessant ist, ist ja architekturgeschichtlich ganz interessant für den Kirchbau, nämlich wir erleben gerade das Ende der Kirchenbank. Also die Kirchenbank war ja einer der entscheidenden Beiträge des Protestantismus zum Kirchbau, nämlich alle dürfen sitzen und nicht nur die hohen Herren. Zugleich sind diese Bänke natürlich auch extrem immobil und führen dazu, dass man in Kirchen relativ wenig machen kann. Und immer mehr Gemeinden verabschieden sich von den Bänken oder von einem Großteil davon und bestuhlen anders, lockerer. Das führt dazu, dass es dann in Corona-Zeiten einfach besser aussieht und besser zu handeln ist, man mit den Räumen aber auch viel offener umgehen kann, viel mehr mit ihnen spielen kann, viel mehr möglich ist. Das ist ein kleines Detail, das ich aber gerade landauf, landab wirklich beobachte, und das führt dazu, dass auch eben die Kirchräume, das Kirchenerleben, aber auch dann die Gottesdienste sich verwandeln und sie etwas leichter und flexibler werden. Es gibt noch eine andere ganz schöne Beobachtung, dass ganz, ganz viele Kirchengemeinden wirklich, natürlich nicht im Innenstadtbereich, aber sonst fast überall, ganz, ganz viel Open-Air-Gottesdienste machen. Und das ist natürlich so eine Corona-Frucht, die ich eigentlich fast noch schöner finde als das Streamen von Gottesdiensten, nämlich Gottesdienste draußen, wo man sie nicht anstecken kann. Und viele machen das weiter und finden das total schön. Das verändert natürlich den ganzen Gottesdienst. Auch der wird dadurch irgendwie leichter, lockerer, etwas freier. Er wird aber, das ist nochmal auch ein ganz schöner Effekt, er wird auch öffentlicher. Weil wenn das im Pfarrgarten geschieht, dann gehen Leute Sonntagmorgen daran spazieren und sehen, dass da andere komische Sachen tun, nämlich einen Gottesdienst feiern. Und das erlebe ich ganz häufig und das wird sehr, sehr gerne wahrgenommen und da kommen auch Leute.
Ich habe ja eingangs einen Satz von Ihnen zitiert, die Kultur der Gegenwart ist voller Religion, ob es einem gefällt oder nicht. Also Sehnsucht nach etwas, das größer ist als ich, wird es wohl auch geben, wenn hier oder da Kirchenbänke oder Konzertsäle leer bleiben.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde das insofern, das ist so ein kleiner Merksatz für mich, weil ich natürlich, gerade wenn ich mich in Berlin bewege, immer einer sozusagen selbstgewissen Säkularität begegne, die denkt, das ist jetzt alles erledigt und damit muss man sich nicht mehr beschäftigen, und ist dann erstaunt, wenn dann plötzlich zum Beispiel in bestimmten Kulturkonflikten Religion eine Rolle spielt und dann ist man irgendwie etwas hilflos und ratlos, wie man damit umgehen soll. Also im Positiven wie im Negativen. Im Positiven, das natürlich auch ganz viel, ich würde sagen, fast alle große, tiefe Kultur hat irgendwie eine religiöse Sensibilität, selbst wenn sie nicht religiös ist, sondern sich dezidiert als säkular versteht. Das finde ich ist immer eine ganz schöne Suchfrage, um mit Kultur hervorbringen, schönen Kunstwerken umzugehen. Hat aber auch eine negative Seite, dass ganz viele Kulturkonflikte nochmal durch so eine religiöse Zuspitzung nochmal an Dramatik gewinnen.
Johann Hinrich Clausen, EKD-Kulturbeauftragter. Wir haben den Versuch gewagt, aus einer kulturell-theologischen Perspektive die politische Kultur unserer Tage zu beschreiben. Ein gewagtes Stimmungsbild. Danke, Herr Clausen, dass Sie dieses Wagnis eingegangen sind. Danke für das Gespräch.
Ja, vielen Dank, lieber Herr Main, für die Anfrage und die vielen Fragen.